Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Soo-yeon in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über den globalen Hype um Squid Game 2 und die Popularität traditioneller koreanischer Spiele. Sie hören außerdem Asien kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Kommissarischer Präsident sichert entschlossenes Vorgehen gegen Nordkoreas Provokationen zu. Nordkorea behauptet erfolgreichen Test einer neuen Hyperschallrakete. CIO beantragt erneut Haftbefehl gegen Yoon. Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok hat zugesichert, dass Südkorea auf der Grundlage der soliden Allianz mit den USA entschlossen auf Nordkoreas Provokationen reagieren wird. Entsprechendes äußerte er am Dienstag während der ersten Kabinettssitzung im neuen Jahr. Choi verurteilte den gestrigen Raketenstart Nordkoreas als klaren Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Der Raketenstart stelle zudem eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt dar. Er wies das Verteidigungsministerium an, gemeinsam mit dem Militär die organisatorische Atmosphäre zu erneuern und eine gründliche Sicherheitsbereitschaft in Vorbereitung auf weitere mögliche Provokationen Nordkoreas aufzubauen. Nordkorea soll einen erfolgreichen Test einer neuen ballistischen Hyperschallrakete mit mittlerer Reichweite durchgeführt haben. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Dienstag, dass Machthaber Kim Jong-un am Vortag den Test der Raketenverwaltung über ein Überwachungssystem persönlich beaufsichtigt habe. Nach Angaben von KCNA sei die Rakete am Stadtrand von Pjöngjang gestartet worden. Sie habe eine Geschwindigkeit erreicht, die dem 12-fachen der Schallgeschwindigkeit entspreche und sei rund 1500 Kilometer weit geflogen. Dabei habe sie eine maximale Höhe von knapp 100 Kilometern erreicht und ihr Ziel im Ostmeer präzise getroffen. Die Nachrichtenagentur berichtete, dass im Triebwerk der Rakete neuartige kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe zum Einsatz gekommen seien. Diese Materialien sollen es der Waffe ermöglichen, selbst die dichtesten Verteidigungssysteme zu überwinden und dem Gegner erheblichen militärischen Schaden zuzufügen. Nordkorea arbeitet laut einem Bericht mit der Renovierung des Nuklearkomplexes Yongbyon daran, die Grundlage für die Bevorratung von Materialien für Atombomben zu schaffen. Die auf Nordkorea spezialisierte US-Website 38 North berichtete am Montag, Ortszeit, anhand von kommerziellen Satellitenbildern des Kernforschungszentrums Yongbyon über mehrere Veränderungen, die dort beobachtet wurden. Die Analyse von Satellitenaufnahmen habe ergeben, dass der Reaktor mit einer Leistung von 5 Megawatt wieder in Betrieb sei, hieß es. Der 5-Megawatt-Reaktor ist eine wichtige Anlage für die Produktion von waffenfähigem Plutonium in Nordkorea. Diese Aktivitäten schienen im Einklang mit dem Befehl von Machthaber Kim Jong-un zu stehen, das Atomwaffenarsenal des Landes zu erweitern, schrieb 38 North weiter. Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte, CIO, hat erneut einen Haftbefehl gegen Präsident Yoon Suk-yeol beantragt. Das CIO teilte am Montag mit, dass der Antrag auf einen neuen Haftbefehl beim Bezirksgericht Seoul West eingereicht wurde, um die Frist zu verlängern. Der aktuelle Haftbefehl wurde am vergangenen Dienstag ausgestellt und lief am Montag um Mitternacht ab. Ein gemeinsames Ermittlungsteam aus Beamten der CIO und der Polizei hatte am Freitag versucht, den Haftbefehl zu vollstrecken, scheiterte jedoch am starken Widerstand des Sicherheitsteams von Präsident Yoon. Sollte das Gericht einen neuen Haftbefehl ausstellen, wird das CIO voraussichtlich einen erneuten Versuch unternehmen, Yoon festzunehmen. Das Bestattungsverfahren für die 179 Todesopfer des Unglücks der Maschine von Jeju Air vom 29. Dezember findet statt. Die Überreste aller Opfer wurden inzwischen ihren Hinterbliebenen übergeben. Das gab das zuständige Hauptquartier für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen des Innenministeriums am Montag bekannt. Die Hinterbliebenen wollen am Samstag am Flughafen Mu'an zu einer Beratung über ihre künftige Vorgehensweise zusammenkommen. Am 18. Januar wollen sie eine gemeinsame Gedenkfeier veranstalten. Die Unfalluntersuchung wird weiter durchgeführt. Hierfür beschloss die Regierung, dass der Flughafen Mu'an bis 5 Uhr am 14. Januar, damit länger als ursprünglich geplant, geschlossen bleibt. Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs Südkoreas, Kim Jong-soo, und der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Rob Bauer, haben sich am Montag telefonisch über die aktuelle Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht. Laut dem Generalstab bekräftigten beide Seiten den Grundsatz, unrechtmäßige Änderungen des Status quo durch Gewalt abzulehnen. Sie seien sich darin einig gewesen, dass eine kontinuierliche Kommunikation und verstärkte Kooperation für die Aufrechterhaltung der regelbasierten Weltordnung erforderlich seien. Kim wies darauf hin, dass die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen und die russisch-nordkoreanische Militärzusammenarbeit eine schwerwiegende Herausforderung für den Weltfrieden und die Stabilität darstellten. Inmitten der zunehmenden Unsicherheiten sei ein gemeinsames Vorgehen der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der NATO, dringend erforderlich. Das Volumen der ausländischen Direktinvestitionen in Südkorea hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekordstand erreicht. Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Dienstag wurden letztes Jahr ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 34,57 Milliarden Dollar gemeldet. Mit einem Anstieg von 5,7% im Vorjahresvergleich sei der bisher höchste Stand erreicht worden. Im verarbeitenden Gewerbe stiegen die Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 21,6% auf 14,49 Milliarden Dollar. Im Dienstleistungssektor wurde ein Zuwachs von 0,3% auf 17,83 Milliarden Dollar verzeichnet. Insbesondere in Hightech-Industrien legten die Investitionen kräftig zu. Bei Halbleitern wurde ein Zuwachs von 46,5% verbucht, bei der Biotechnologie ein Wachstum von 254,2%. Südkorea beteiligt sich ab diesem Jahr als assoziierter Staat an Horizont Europa. Das gab das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Montag bekannt. Horizont Europa, Horizon Europe, ist das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der Europäischen Union. Mit einem Volumen von 95,5 Milliarden Euro für den Zeitraum 2021 bis 2027 gilt es als das weltweit größte multilaterale Forschungs- und Innovationsprogramm. Südkorea wurde als drittes nicht-europäisches Land nach Neuseeland und Kanada und als erster in der asiatischen Region ein assoziiertes Mitglied des Programms. Unter den drei Programmsäulen beteiligt sich Südkorea an der zweiten Säule. In deren Rahmen werden gemeinsame Forschungen zur Bewältigung globaler Herausforderungen und zur Verbesserung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit durchgeführt. Sieben koreanische Wörter sind in das Oxford English Dictionary aufgenommen worden. Laut der Website des Wörterbuchs am Dienstag wurden Dalgona, Hyong, Norebang, Mangnae, Jjigae, Dokbokki und Pansori bei der Aktualisierung im Dezember neu aufgenommen. Zuletzt waren im September 2021 26 Wörter koreanischen Ursprungs in das von Oxford University Press herausgegebene Wörterbuch aufgenommen worden, darunter K-Drama, Hallyu und Mokbang. Die meisten der diesmal hinzugefügten Wörter stehen im Zusammenhang mit der K-Culture, koreanische Kultur, die sich großer Beliebtheit in englischsprachigen Ländern erfreut. Die Aufnahme lässt erkennen, inwieweit sich die koreanische Kultur in der Welt tatsächlich ausgebreitet hat. Denn in das Oxford English Dictionary werden nur Wörter aufgenommen, die Englischsprachige häufig verwenden. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isula. Kurz zum Wetter. Heute hat die Kältewelle in Südkorea wieder zugeschlagen. Heute gegen 7 Uhr morgens lag die Temperatur in Seoul bei minus 5,1 Grad Celsius, rund 7 Grad kälter als am Vortag. Durch den kalten Wind sank die gefühlte Temperatur auf etwa minus 9 Grad. In den Regionen Cholla und Jeju fiel am Morgen starker Schnee mit einer Intensität von 1 bis 3 Zentimetern pro Stunde. Bis übermorgen könnten bis zu 40 Zentimeter Schnee fallen. Im Norden der Provinz Gyeonggi und im Landesinneren von Gangwon gilt eine Kältewarnung mit Temperaturen bis zu minus 13,6 Grad in Cheolwon. Tagsüber stiegen die Temperaturen in vielen Regionen über den Gefrierpunkt. In Seoul zeigte das Thermometer plus 1 Grad. Ab morgen wird ein noch stärkerer Kälteeinbruch erwartet, mit Tiefstemperaturen von minus 12 Grad in Seoul. Nun zu den Themen des Tages. Am 26. Dezember 2024 wurde die zweite Staffel der südkoreanischen Netflix-Serie Squid Game veröffentlicht. Squid Game 2 löste sofort einen weltweiten Hype aus und machte traditionelle koreanische Spiele populär. Auf TikTok finden sich unzählige Videos über das in der Serie vorgestellte Spiel Gonggi. Auch das koreanische Kinderlied Dungulge, Dungulge rundherum liegt im Trend. Mehr dazu im ersten Teil. Im zweiten Teil wird die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Im dritten Teil berichten wir darüber, dass die gesetzliche Grundlage für die lang ersehnte Gründung einer Übersetzungsuniversität geschaffen wurde. Eine entsprechende Änderung des Literaturförderungsgesetzes wurde am 31. Dezember 2024 von der Nationalversammlung verabschiedet. Wir legen zuerst etwas Musik auf, gute Unterhaltung mit der mit Snowman, gesungen von Jung Seung-man.
Good.
Squid Game 2 löste unmittelbar nach seiner Veröffentlichung einen weltweiten Hype aus und erreichte in 92 Ländern Platz 1 der Netflix-Charts. In der 4. Dezemberwoche 2024 verzeichnete die Serie fast 500 Millionen Sehstunden, eine beeindruckende Zahl, die nicht nur für nicht-englischsprachige Serien, sondern auch für englischsprachige Inhalte unübertroffen ist. Laut der Plattform FlixPetrol, die globale OTT-Ranglisten erstellt, stand Squid Game 2 seit seiner Veröffentlichung am 26. Dezember 10 Tage in Folge an der Spitze der Netflix-TV-Show-Ranglisten. Vom 27. Dezember bis zum 5. Januar belegte die Serie in Ländern wie Südkorea, den USA, Deutschland, Frankreich, Japan und Ägypten den ersten Platz. Bereits vom 28. Dezember bis zum 1. Januar war Squid Game 2 in allen 93 von FlixPetrol erfassten Ländern die Nummer 1. Nach Angaben von Netflix erreichte die Serie in nur 4 Tagen 68 Millionen Zuschauer, basierend auf der Gesamtsehdauer geteilt durch die Laufzeit, und setzte sich an die Spitze der weltweiten Top 10. Nach der Veröffentlichung des Netflix-Hits Squid Game Season 2 sind traditionelle koreanische Spiele und Kinderlieder wieder in den Mittelpunkt des weltweiten Interesses gerückt. Während in Staffel 1 das Taigo-Nash-Spiel und das Dakji-Schlagen globale Trends setzten, steht diesmal das Kungi-Spiel im Mittelpunkt. Gleichzeitig avanciert das Kinderlied Dungulge Dungulge rundherum zu einer neuen Ikone der K-Kultur. Nach der Ausstrahlung der Kungi-Szene in Episode 4 von Squid Game 2 explodierte die Zahl der Videos über Kungi auf Plattformen wie TikTok und YouTube. Hashtags wie Kungi, Kungi Game und Kungi Challenge wurden millionenfach angeklickt und zeugen von der weltweiten Popularität. Die Zuschauer versuchen sich nicht nur mit den im Drama gezeigten Kungi-Steinen, sondern auch mit Alltagsgegenständen wie Würfeln, Kieselsteinen oder Muscheln am Spiel. Kungi ist ein traditionelles Spiel, bei dem 5 kleine Steine oder Gegenstände hochgeworfen und wieder aufgefangen werden müssen, um 5 Phasen zu meistern. Das Spiel erfordert ein hohes Maß an Geschicklichkeit und Konzentration. Bei diesem Spiel geht es darum, einen Stein in die Luft zu werfen und einen anderen oder mehrere andere auf dem Boden mit derselben Hand aufzuheben, bevor man den geworfenen Stein wiederfängt. Die britische Programmzeitschrift Radio Times bezeichnete Kungi als das verwirrendste Spiel für westliche Zuschauer. Im Gegensatz zu intuitiven Spielen wie Dakji oder Pisok erfordert Kungi Geschwindigkeit und Präzision, was es für westliche Spieler schwierig macht. Das Magazin hob jedoch hervor, dass Kungi besonders attraktiv ist, weil es leicht zugänglich ist. Man benötigt kein spezielles Set, sondern kann das Spiel mit Steinen, Würfeln oder Murmeln spielen. Der Kungi-Hype breitet sich von TikTok auch auf andere Plattformen wie Instagram und YouTube aus. Durch diese Bewegung wächst das weltweite Interesse an traditionellen koreanischen Spielen. Es wird erwartet, dass dieser Trend im Jahr 2025 zu einer erhöhten Nachfrage nach Kungi-Sets führen wird. Ein weiterer Trend aus Squid Game 2 ist das Kinderlied Dungulge Dungulge rundherum. Es wurde in Episode 5 als Hintergrundmusik für das Matchmaking-Game verwendet und hinterließ bei den Zuschauern einen bleibenden Eindruck. Im größten US-amerikanischen Online-Forum Reddit fragten Nutzer, wie heißt dieses Lied? Diese Melodie geht mir nicht mehr aus dem Kopf, und die perfekte Hintergrundmusik, um die Spannung im Spiel zu erhöhen. In einem Club in Phuket, Thailand, wurde rundherum gespielt und sorgte für große Begeisterung. Ein Internetnutzer kommentierte ein Video aus dem Club mit den Worten, bessere Stimmung als bei Taylor Swift. Der Erfolg der Serie hat weltweit das Interesse an der koreanischen Kultur geweckt und das K-Culture-Phänomen gestärkt. Netflix hat angekündigt, noch in diesem Jahr eine 3. Staffel der Serie zu veröffentlichen. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüßt ihr heute Thomas Kukliski-Reh.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
Am 5. Januar 2025 berichteten japanische Medien über die Unzufriedenheit innerhalb der japanischen Regierung über die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, die geplante Übernahme von US Steel durch Nippon Steel zu blockieren. Die Entscheidung wurde als nachteilig für beide Länder angesehen und als problematisch für die japanisch-amerikanischen Beziehungen bezeichnet.
Präsident Biden erklärte am 3. Januar, dass die Übernahme eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und wichtige Lieferketten darstelle und forderte die beiden Unternehmen auf, die Übernahme innerhalb von 30 Tagen vollständig aufzugeben. Laut der Yomiuri Shimbun waren von den 8 Fällen, in denen ein US-Präsident eine Übernahme stoppte, 7-mal chinesische Unternehmen betroffen, während Nippon Steel das erste Unternehmen eines Bündnispartners ist.
Die Entscheidung wird von Experten als Widerspruch zur Außenpolitik der Biden-Administration kritisiert, die eine Stärkung der Lieferketten mit Verbündeten anstrebt. Nippon Steel hatte die Übernahme von US Steel als Teil seiner Strategie zur Erschließung ausländischer Märkte geplant, da der heimische Stahlmarkt aufgrund des demografischen Wandels schrumpfte. Vor allem der US-Markt mit seiner wachsenden Bevölkerung und der hohen Nachfrage nach hochwertigem Stahl war von großer Bedeutung.
Da Nippon Steel die Übernahme bis Juni dieses Jahres abschließen muss, um eine Strafe von 565 Millionen US-Dollar zu vermeiden, will das Unternehmen gegen die Entscheidung klagen. Laut Nihon Keizai Shimbun könnte Nippon Steel bis zum 2. Februar eine Aussetzung der Entscheidung beantragen. Sollte die Übernahme endgültig scheitern, könnte Nippon Steel alternative Optionen wie Kapitalpartnerschaften oder den Kauf von Teilen von US Steel prüfen. Auch ein Szenario, dass Trump nach seiner Amtseinführung am 20. Januar die Entscheidung rückgängig machen könnte, wird erwogen, obwohl Trump sich bereits mehrfach gegen eine Übernahme ausgesprochen hat.
China hat das Renteneintrittsalter um 3 Jahre angehoben und führt nun ein flexibles Renteneintrittssystem ein, das es mir ermöglicht, bis zu 3 Jahre länger zu arbeiten. Am 1. Januar gaben das Ministerium für Arbeitsressourcen und soziale Sicherheit und das Finanzministerium in Zusammenarbeit mit der Zentralen Organisationsabteilung der Kommunistischen Partei Chinas bekannt, dass das vorläufige Verfahren für das flexible Ruhestandssystem eingeführt wird.
Diese Entscheidung konkretisiert die im September des letzten Jahres vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses Chinas genehmigte schrittweise Anhebung des gesetzlichen Rentenalters über einen Zeitraum von 15 Jahren. Demnach wird das Rentenalter für Männer von 60 auf 63 Jahre und für Frauen von 50 auf 55 Jahre angehoben. Für weibliche Führungskräfte in staatlichen Unternehmen und öffentlichen Institutionen wird das Rentenalter von 55 auf 58 Jahre angehoben.
Die kürzlich angekündigte Maßnahme ermöglicht es den Arbeitnehmern, ihren Renteneintritt um bis zu 3 Jahre nach Erreichen des gesetzlichen Rentenalters aufzuschieben. Arbeitnehmer, die die Mindestbeiträge für die Altersrente entrichtet haben, können ihren Ruhestand um bis zu 3 Jahre vorziehen, ohne das gesetzliche Rentenalter zu überschreiten.
Ein Beispiel dafür ist ein männlicher Arbeitnehmer, der im September 1972 geboren wurde. Er könnte nach der neuen Regelung mit 62 Jahren in Rente gehen, er könnte aber auch eine flexible Vorruhestandsregelung wählen, bei der er im Alter zwischen 60 und 62 Jahren in Rente geht. Wenn er diese Option nicht wählt, kann er auch bis zu 3 Jahre länger arbeiten, bis er 65 Jahre alt ist.
Nach Angaben des taiwanesischen Nationalen Sicherheitsbüros, kurz NSB, hat China im Jahr 2024 eine alarmierende Anzahl von Cyberangriffen auf taiwanesische Regierungsbehörden durchgeführt. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht über Chinas Cyberangriffsstrategie gab das NSB bekannt, dass täglich rund 2,5 Millionen Angriffe auf die Internetinfrastruktur der taiwanesischen Regierung verzeichnet wurden, was einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr mit 1,2 Millionen entspricht.
Mehr als 80% dieser Cyberangriffe richteten sich gegen taiwanesische Regierungsstellen. Aber auch die Zahl der Angriffe auf andere wichtige Sektoren wie Telekommunikation, Transport- und Verteidigungsinfrastruktur hat in letzter Zeit zugenommen. Insbesondere während chinesischer Militärübungen werden koordinierte Cyberangriffe durchgeführt, um die Infrastruktur Taiwans zu destabilisieren, einschließlich DDoS-Angriffen und der Ausnutzung von Sicherheitslücken in IoT-Geräten.
Die taiwanesische Regierung hat daraufhin Maßnahmen ergriffen, um diese Bedrohungen in Echtzeit abzuwehren, einschließlich eines verbesserten Mechanismus zur gemeinsamen Verteidigung der Informations- und Kommunikationssicherheit. Gleichzeitig wird die Bevölkerung aufgerufen, in Bezug auf Informationssicherheit wachsam zu sein.
Ein taiwanesischer Think Tank, das National Defense Security Research Institute, erklärte, dass die Zunahme der Cyberangriffe Chinas in ähnlicher Weise zu verstehen sei wie die vermehrten Einsätze chinesischer Militärflugzeuge im taiwanesischen Luftraum. Ziel dieser ständigen Cyberangriffe sei es, die Reaktionsfähigkeit der taiwanesischen Behörden zu schwächen und sie im Falle eines groß angelegten Angriffs zu verlangsamen. Darüber hinaus warnte das NSB vor einem drastischen Anstieg verdächtiger Accounts auf der chinesischen Videosharing-Plattform TikTok, die sich von 255 im Jahr 2023 auf 4371 im Jahr 2024 stark vermehrt haben.
Das war's mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Sie hören gerade KBS World Radio. Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie unter anderem auf Kurzwelle, unsere Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch über unsere Social Media Plattformen halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Folgen Sie uns dazu gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um aktuelle Informationen und spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Programm schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Am 31. Dezember 2024 wurde die gesetzliche Grundlage für die lang erwartete Gründung einer Übersetzungsuniversität durch das Koreanische Literaturübersetzungsinstitut geschaffen. An diesem Tag verabschiedete die Nationalversammlung die Änderung des Literaturförderungsgesetzes, die es dem Koreanischen Literaturübersetzungsinstitut ermöglicht, die Genehmigung des Bildungsministeriums zur Gründung einer Übersetzungsuniversität einzuholen. Gleichzeitig wurde eine gesetzliche Grundlage geschaffen, die es der Regierung ermöglicht, die für die Gründung notwendigen Kosten zu übernehmen. Diese Institution wird ein offizielles akademisches Programm auf Master- und Doktoratsebene anbieten, um professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer auszubilden und die Qualität der literarischen Übersetzung weiter zu verbessern. Das Koreanische Literaturübersetzungsinstitut betreibt seit 2008 eine Übersetzungsakademie, allerdings ohne anerkannten Abschluss. Dies stellte insbesondere für ausländische Studierende eine große Hürde dar, da sie nicht die Möglichkeit hatten, mit einem Abschluss eine Karriere als professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer zu beginnen. Darüber hinaus mussten ausländische Studierende ihr Studienvisum alle 6 Monate erneuern, was ihre Ausbildung zusätzlich erschwerte. Auch die Beschäftigungsstabilität der Dozenten an der Übersetzungsakademie konnte aufgrund ihres nicht-akademischen Status nicht gewährleistet werden. All dies unterstreicht die Notwendigkeit eines strukturierten und nachhaltigen Ausbildungssystems. Neuen Schwung erhielt die Diskussion um die Gründung einer Übersetzungsuniversität durch den Literaturnobelpreis für die Schriftstellerin Han Gang, der die Bedeutung der Übersetzung koreanischer Literatur ins Rampenlicht rückte. In den letzten Jahren ist das internationale Interesse an koreanischer Literatur gestiegen. Zwischen 2018 und 2022 wurden rund 1,85 Millionen Exemplare koreanischer Bücher im Ausland verkauft. Insbesondere die Unterstützung von Übersetzungs- und Publikationsprojekten durch das Koreanische Literaturübersetzungsinstitut hat zu einem Anstieg der Veröffentlichungen koreanischer Literatur beigetragen. Allein im ersten Halbjahr 2024 gab es deutlich mehr Anträge für das Förderprogramm als im gesamten Vorjahr. Dies verdeutlicht den wachsenden Bedarf an professionellen Übersetzerinnen und Übersetzern. Dennoch ist das Übersetzen nach wie vor ein prekärer Beruf, der auf Dauer schwer auszuüben ist. Andrea de Benetidis, einer der ersten Übersetzer koreanischer Literatur in Europa, erklärte, dass man mindestens 2 Romane pro Monat übersetzen müsse, um allein von den Übersetzungshonoraren leben zu können. Dies unterstreicht, wie anspruchsvoll und zeitaufwendig der Beruf ist, während die Vergütung oft nicht ausreicht, um davon leben zu können. Ein weiteres Problem ist der Mangel an anerkannten Abschlüssen. Zwar gibt es in Südkorea Universitäten für Dolmetschen und Übersetzer. Die literarische Übersetzung erfolgt bisher häufig in einem 2-stufigen Prozess, bei dem Koreaner eine Rohübersetzung anfertigen, die dann von einem Muttersprachler überarbeitet wird. Um jedoch Übersetzerinnen und Übersetzer auszubilden, die von Anfang an die Feinheiten der koreanischen Sprache erfassen und in ihren Übersetzungen vermitteln können, bedarf es eines strukturierten Ausbildungssystems. Chun Soo-yong, Direktorin des Koreanischen Literaturübersetzungsinstituts, ist der Ansicht, dass die Vergabe anerkannter Abschlüsse es ausländischen Absolventinnen und Absolventen ermöglichen würde, in ihrem Heimatland eine Lehrtätigkeit aufzunehmen oder andere stabile Karrieren zu verfolgen. Gleichzeitig könnten die Absolventen als sogenannte Pro-Korea-Botschafter fungieren und die koreanische Kultur weltweit verbreiten. Auch Kim Hee-sang, ein erfahrener Übersetzer, betonte ebenfalls die Bedeutung eines systematischen Ausbildungsprogramms. Es sei selten, jemanden zu finden, der die Feinheiten der koreanischen Sprache verstehe und gleichzeitig literarische Nuancen subtil übersetzen könne. Langfristige staatliche Unterstützung sei notwendig, um ein solides System zu schaffen, das es ausländischen Übersetzern ermöglicht, die Schönheit der koreanischen Sprache unmittelbar zu erfassen und zu vermitteln. Die Gründung einer Übersetzungsuniversität werde nicht nur als Bildungsprojekt, sondern auch als nationale Aufgabe betrachtet. Kim erklärte, dass die Ausbildung talentierter Übersetzer einen entscheidenden Einfluss auf das kulturelle Niveau eines Landes habe. Übersetzen sei nicht nur die Übertragung von Sprache, sondern erfordere ein tiefes Verständnis der Kultur des Herkunftslandes. Nach der Gründung der Übersetzungsuniversität sei zu erwarten, dass die Verbreitung koreanischer Literatur im Ausland weiter zunehme, die berufliche Stabilität der Übersetzer verbessert und die Attraktivität des Übersetzerberufs gesteigert werde. Dies wird letztlich einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Verbreitung der koreanischen Literatur und Kultur leisten. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit dem Lied Summer, gesungen von Chan Nabi, sage ich Tschüss, bis Donnerstag. Oh,
안녕하세요. 영인 begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch. Dieses Mal wollen wir uns den folgenden Ausschnitt aus der TV-Serie Discovery of Love zusammen vornehmen. Hören Sie zunächst einmal rein.
나쁜 놈. 자기가 차인 줄도 몰라.
진짜요? 미치겠다. 아, 그래 뭐 제가 차였다고 쳐요. 그게 뭐 중요한 거라고.
Joram und Taeha waren lange zusammen, bis Joram ihn verließ, weil er sich von ihm nicht genug geliebt fühlte. Doch Taeha scheint sich nicht zu erinnern, jemals von ihr den Laufpass bekommen zu haben. Joram nimmt das nur fassungslos zur Kenntnis mit den Worten Dappenum. Ich wiederhole, Dappenum für Mistkerl. Das ist unser Ausdruck der Woche, den Sie jetzt noch einmal im O-Ton hören.
나쁜 놈. 나쁜 놈. 나쁜 놈.
나쁜 놈. Schauen wir uns einmal Vokabular und Grammatik an. 나쁜 leitet sich ab vom Verb 나쁘다. Noch einmal. 나쁘다. Für schlecht sein, gemein sein. Sein Verbstamm 나쁘 wird hier mit der Verbendung 'n kombiniert, die der Bildung von Attributformen dient. So wird aus dem Verb 나쁘다 das Attribut 나쁜 gebildet. Es bestimmt das darauf folgende Nomen 놈, noch einmal 놈 für Kerl, Typ wieder, was in diesem Fall mit einem abwertenden Ton verwendet wird. 나쁜 놈 als Ganzes bedeutet also wortwörtlich ein gemeinseiender Kerl. Lauschen Sie noch einmal dem Original.
나쁜 놈. 나쁜 놈. 나쁜 놈.
Wie aus der wortwörtlichen Bedeutung zu entnehmen ist, ist unser Ausdruck der Woche 나쁜 놈 ein Schimpfwort. Dementsprechend würde er dem deutschen Nomen Mistkerl nahe kommen. Es wäre also nicht angebracht, ihn gegenüber Personen zu benutzen, die sie siezen. Im vertrauten Kreis, in dem man sich gegenseitig duzt, kann der Ausdruck auch scherzhaft hervorgebracht werden. Doch in anderen Fällen wäre es natürlich bedauerlich, wenn sie den Ausdruck im Alltag oft verwenden würden. Andererseits gehört unser Ausdruck der Woche zu den harmloseren Schimpfwörtern im Koreanischen, sodass sie ihn in Filmen oder Fernsehserien wie unserem schon ab und zu hören bekommen werden. Lassen Sie uns trotzdem einmal die Aussprache zusammen üben. Sprechen Sie bitte nach 나쁜 놈. Ich wiederhole. 나쁜 놈. Hören Sie zum Schluss noch einmal in die ganze Szene rein.
나쁜 놈. 자기가 차인 줄도 몰라.
진짜요? 미치겠다. 아, 그래 뭐 제가 차였다고 쳐요. 그게 뭐 중요한 거라고.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Pia Neuss. Heute geht es bei uns um die Erzählung Praktikum für Diebe von Kim Soo-young aus dem Jahr 1975. Der Stiefvater dieser Schuft vögelte meine Mutter oft schon am frühen Abend. Ich konnte mich nicht einfach verdrücken, aber die ganze Sache zu ignorieren war noch schwieriger, denn wer konnte schon wissen, wie weit sie es mit ihren versauten Spielchen noch treiben würden. Mutter fragte den Stiefvater immer wieder, ob es ihm gefalle, aber er sagte nichts, ganz so, als wäre der Geist eines toten Ochsen in ihn gefahren. »Los, du Arsch, sag ihr einfach, dass es dir gefällt«, entfuhr es mir plötzlich und ich sprang auf. Meine Mutter war so erstaunt, dass sie auf den Hintern plumpste, wie ein morscher Baumstamm. Mit dieser drastischen Szene beginnt die Geschichte Praktikum für Diebe von Kim Soo-young. Sie wird erzählt aus der Perspektive des Sohnes der Familie, des 15-jährigen Eun-soo. Er geht nicht zur Schule und verfügt eigentlich über keine besonderen Fähigkeiten, aber er versteht es, sich irgendwie durchzuschlagen in diesen harten Verhältnissen. Bis vor einem Jahr hat er noch ganz gut Geld verdient, indem er Kugelschreiber an Busfahrgäste verkauft hat. Die herzzerreißende Geschichte, die er sich ausgedacht hat, um das Mitleid der Leute zu erheischen, hat immer bestens funktioniert. Werte Fahrgäste, schon in jungen Jahren verlor ich Vater und Mutter und musste alleine durch die Straßen laufen, mit leerem, knurrendem Magen und nichts als dem Himmel von Seoul über meinem Kopf. Eun-soo weiß, wie man in dieser harten Welt überlebt. Literaturkritikerin Chun Soo-young erklärt.
도둑견습은 어린 소년의 눈으로 바라본 시대의 모습을 그려내고 있습니다. 그런데 보통 소년의
In der Geschichte Praktikum für Diebe sehen wir die Welt aus Sicht eines 15-jährigen Jungen. Viele Geschichten, die aus kindlicher Perspektive erzählt werden, benutzen die kindliche Unschuld als Filter, um die Welt zu interpretieren. Aber Eun-soo, der Junge in dieser Geschichte, ist alles andere als unschuldig. Von seinem Stiefvater hat er gelernt, wie man stiehlt und andere Leute erpresst, Fähigkeiten, die er für sich weiter perfektioniert hat. Später in der Geschichte sagt Eun-soo, dass Erwachsene zwar körperlich groß sind, aber innerlich so schwach wie Wiesel, die sich sofort verstecken, wenn sie sich bedroht fühlen. Eun-soo hatte Zugang zur Erwachsenenwelt. Er ist ein Halbstarker, der in dieser brutalen Welt zu schnell herangewachsen ist.
Eun-soos Zuhause ist der Schrottplatz vor der Stadt. Genauer gesagt ein Kleinbus, der eigentlich längst hätte verschrottet werden sollen. Den Bus hat Eun-soos Familie vom Schrottplatzverwalter Tür bekommen, zum Dank dafür, dass der Vater ihn mit der Mutter hat schlafen lassen. Der Bus ist vollkommen verbeult, aber immer noch besser als die alte Baracke, in der sie vorher gewohnt haben und bei der man immer Angst haben musste, dass bei Regen oder Sturm die Wände einstürzen könnten oder die Stadt die Hütte einfach abreißen lassen würde. Nachdem der alkoholabhängige Vater gestorben ist, lebt Eun-soo mit der Mutter und dem Stiefvater. Sie sortiert Müll und der Junge geht zunächst Schuhe putzen. Eun-soos Stiefvater handelt mit wiederverwertbarem Abfall. Eun-soo betrachtet ihn als Versager und weigert sich strikt, ihn Vater zu nennen. Eines Tages ruft der Stiefvater ihn zu sich. »Hör mal, Scheißkerl, ab heute arbeitest du mit mir zusammen.« »So weit kommt's noch. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deinen beschissenen Job als Hausierer freiwillig mitmache.« Doch schließlich muss er tun, wie ihm geheißen. Dass der Stiefvater ihn mitnehmen will, hat einen ganz bestimmten Grund. Der Stiefvater bekam leere Limonaden- oder Colaflaschen und bezahlte mit Reistoffees oder Geld dafür. Aber oft war es so, dass er mich draußen an der Karre Wache stehen ließ, während er sich, wenn ich abgeschlossen war, in den Hauseingang schlich, um dort alle Waschschüsseln und Blecheimer zu stehlen, die draußen am Wasserhahn stehen gelassen worden waren. Wenn er erwischt wurde, sagte er, »Ich komme, um den Wasserstand abzulesen.« Oder, »Wo befindet sich bitte Ihr Sicherungskasten?« Nicht selten gelang es ihm, sich so aus der brenzligen Lage zu befreien. Um das Risiko gering zu halten, vereinbarten wir bestimmte Zeichen, bevor er in ein Haus eindrang. Ich stand neben der Karre und rief, »Wir kaufen Weinflaschen«, wenn ein Mann vorbeikam, und Wir kaufen alte Waschschüsseln, wenn eine Frau vorbeikam. Dann war der Stiefvater gewarnt und rannte sofort nach draußen. Es war eine verdammt riskante Sache. Der Stiefvater ist also eigentlich gar kein Hausierer, sondern ein Dieb. Und seltsamerweise hämmert er alle gestohlenen Blechwannen und Eimer platt, um sie dann für ein paar Groschen zum Schrottplatz zu bringen. Dabei würde er viel mehr verdienen, wenn er sie einfach so verkaufte. Doch der Stiefvater hat seine Gründe, denn immer wieder droht Che, der Schrottplatzverwalter, damit, den Kleinbus, in dem die Familie wohnt, endgültig abzuwracken. Immer dann beschwichtigt der Stiefvater ihn, indem er eine neue Ladung Altmetall herbeibringt. Denn anders als der erste Mann von Monsus Mutter fällt es ihm nicht ein, die eigene Frau an den Schrottplatzverwalter zu verpfänden. Eines Tages sieht er auf einem Spielplatz Kinder auf Stahlpferden reiten und nimmt sich kurzerhand vor, diese Pferde abzumontieren und zu verkaufen. Als Monsu ihm deutlich macht, dass dies kein so leichtes Unterfangen werden dürfte, antwortet der Stiefvater: »Hör mal, Schiffskerl, in die Ecke gedrängt, dreht sich auch eine Maus um die Katze zu beißen.« Aber Wonso verachtet seinen Stiefvater so sehr, dass er ihm eine Lektion erteilen will. Als zwei stämmige Kerle auftauchen, während der Stiefvater wieder einmal in einer Wohnung ist, warnt er ihn nicht. Wie zu erwarten, muss der Stiefvater ordentlich einstecken. Eine Weile nahm er die Schläge einfach hin, aber dann rannte er plötzlich hinaus auf die Straße wie Brutus, der vom Popeye verfolgt wird. Die beiden Männer, die ihn einen Moment lang aus den Augen gelassen hatten, starrten einander verdutzt an. Dann richteten sie ihre verquollenen Augen langsam in meine Richtung. »He, du steckst doch mit ihm unter einer Decke«, rief der eine. Da erinnerte ich mich daran, was der Stiefvater zuvor auf dem Spielplatz mir gesagt hatte. »Hör mal, Scheißkerl, in die Ecke gedrängt, dreht sich auch eine Maus um die Katze zu beißen.« Ich machte einen Schritt nach vorne. »Und wenn? Wo ist das Problem, hä?« Wie ich so zurückschnauzte, griff ich rasch nach einer Eisenstange, die auf dem Karren lag. »Du mieser kleiner Kerl, wie alt bist du eigentlich?« fragte der Mann. »Was spielt das für eine Rolle? Und wenn ich so alt wäre wie euer Vater?« rief ich. Die beiden Männer musterten mich etwas verstohlen, hörten auf zu lachen und gingen dann schließlich weg. Sie hielten mich offenbar für ziemlich kindisch, aber die Eisenstange, die ich in der Hand hielt, mochte sie doch auch ein wenig verunsichert haben. Stolz geht Wonso auf die Straße, doch sogleich wird ihm klar, dass sein Stiefvater ihn vermutlich ordentlich zusammenstauchen wird, weil er ihn nicht vor den Männern gewarnt hat. Da klopft ihm jemand auf den Rücken. Es ist der Stiefvater. Er hat aus einem Versteck alles beobachtet und lobt ihn für sein unerschrockenes Auftreten. »Gut gemacht. Aus dir könnte noch richtig was werden.« Da beschließt Wonso, ihn von nun an Vater zu nennen. Professor Pangmino von der Seoul National University erklärt die Haltung des Stiefvaters.
Der Stiefvater wirkt zunächst so, als nutze er den Jungen einfach aus. Aber tatsächlich betrachtet er ihn durchaus als seinen Sohn. Er nennt ihn Scheißkerl, weil der Junge ihn nicht als Vater annimmt und sich aufmüpfig verhält. Aber er fühlt sich für den Jungen und für dessen Mutter durchaus verantwortlich. Und deshalb läuft er nicht einfach davon und lässt den Jungen nicht einfach mit den Schlägertypen allein. Er beobachtet ihn nicht nur, sondern sorgt sich auch. Wenn die Männer dem Jungen etwas angetan hätten, wäre er vielleicht aus seinem Versteck gekommen und hätte mit ihnen gekämpft. Er ist nur der Stiefvater, aber er sorgt sich um seinen Sohn wie ein leiblicher Vater.
Doch der Vater wird krank, und von nun an muss Wonso die Arbeit übernehmen. Er schlägt sich wacker. Ich zog den Karren in den Eingang und verriegelte schnell von innen das Tor. Dann zog ich den Karren durch den Hof, stellte ihn dort ab und nahm den Eisenhaken. Mit dem spitzen Ende stieß ich dem Hausmädchen in den Bauch. »Ich bin ein Einbrecher, der am helllichten Tage kommt, kapiert? Du willst doch nicht sterben, oder?« Ich nahm alles mit, das ich irgendwie als Altmetall zu Geld machen ließ. Den Ventilator, die Blechtassen aus dem Küchenschrank, den Mixer, das Telefon. Ich lud alles auf den Karren. »Meine Kollegen beobachten alles von draußen. Versuch ja nicht zu schreien und bleib schön so liegen«, sagte ich. Ich weiß selbst nicht, wie ich auf eine so brillante Lüge kam. Als ich wieder zu Hause war, erzählte ich alles meinem Vater. »Nun bist du wirklich mein Sohn«, sagte er, »der Sohn von Kang Tupio. Und wenn du der Sohn von irgendwem anders wirst, bringe ich dich um. Sei weiter so tüchtig. Ich werde dafür den Kopf hinhalten. Ich, Kang Tupio. So werde ich unsere Familie durchbringen.« Doch der Vater bleibt weiter krank, und Wonsu schafft es nicht, genug Altmetall aufzutreiben. Herr Che, der Schrottplatzverwalter, taucht nun wieder öfter auf und setzt die Familie unter Druck, indem er zu verstehen gibt, dass der Kleinbus nun langsam verschrottet werden müsse, beziehungsweise indem er auslotet, inwieweit Wonsus Mutter ihm wieder zur Verfügung stehen könnte. Eines Abends kommt Wonsu spät nach Hause und findet das gesamte Hab und Gut der Familie aus dem Bus geworfen und die Eltern hoffnungslos davor sitzend. Che und ein paar Helfer machen sich an dem Kleinbus zu schaffen. »Vater, was in aller Welt geht hier vor?«, fragte ich. Er sagte, unser Haus werde verschrottet und in den Schmelzofen gebracht. Gerade wurden an einer Seite des Busses die Räder abgeschraubt, und das Fahrzeug begann, sich ächzend zur Seite zu neigen. Aber ich war nicht enttäuscht, denn mein Vater war für mich ein Riese, ein Mann, der meine Mutter nicht einfach Che, diesem miesen Schuft, überlassen hatte, auch wenn er damit riskiert hatte, dass unsere Wohnung vernichtet würde. Ich war zutiefst bewegt und stolz, einen solchen Vater zu haben. Ich nahm den Eisenhaken aus meiner Tasche und warf ihn fort, weit, weit der anderen Seite des Himmels entgegen. »Hey, du Arschloch, komm schon, komm her, verdammt nochmal«, rief ich und rannte wie ein Jagdhund auf Che zu, diesen erbärmlichen Wicht. »Wonsu, willst du sterben?« hörte ich meine Mutter verzweifelt rufen, nachdem es ihr nicht gelungen war, mich aufzuhalten. Sie war eben feige, bis zuletzt. Literatur zum Hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Pia Neuss. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis nächste Woche, wenn wir Ihnen ein weiteres interessantes Werk der koreanischen Literatur vorstellen.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800
08171 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. Ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache.